Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Herr Vater, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass wir das singen dürfen, dass du gut zu uns bist. Und auch wenn es Phasen, Situationen gibt in unserem Leben, wo wir das vielleicht nicht erleben auch oder nicht spüren auch, dürfen wir daran festhalten, dass du gut bist zu uns. Und schenk uns jetzt Ruhe, dass wir dein Wort aufnehmen dürfen in unsere Herzen. Amen. So, die Minis sind schon gegangen. Ja, sehr gut. Das heißt, wenn noch Minis hier sind, dürfen die jetzt auch sich frei fühlen und nach unten gehen. Ja, eine meiner großen Leidenschaften sind Videospiele. Manche von euch wissen das, manche nicht. Ich bin einfach ein Kind meiner Zeit. Ich bin mit einer Super Nintendo groß geworden, N64, PlayStation. Das ist einfach meine Zeit. So bin ich groß geworden, aufgewachsen. Und viele Leute in meinem Alter würden dasselbe sagen, dass es einfach die Zeit damals war. Und bevor ich noch Christ war, ich bin relativ spät Christ geworden, mit 23 Jahren. Aber damals ich hatte einen besonderen Fable für Fantasy-Rollenspiele. Und meine Lieblingsklasse damals war der Paladin. Ein heiliger Krieger, Schwert und Schild. Und seine Aufgabe ist es, in manchen Spielen, Mitstreiter zu, da würde man buffen sagen, aber zu stärken einfach, also zu befähigen. Die kriegen dann einfach gewisse Boni. Ein Bonus zum Beispiel, Segen der Könige. Segen der Könige gibt +10 auf alle Werte. Oder einfach nur bei einem anderen Spiel heißt es einfach nur Segen. Das heißt, der Paladin spricht einen Segen und der einfache Segen bedeutet dann, die Gruppe erhält einen Bonus bei Angriffs- und Rettungswürfen. Ihr wisst natürlich was damit gemeint ist mit diesen Rettungswürfen und diesen Angriffswürfen. Glaube eher nicht, ne? Aber der Paladin war also der Segensbringer, der vor Beginn des Kampfes die Gruppe vorbereitet hat, sie mit einem göttlichen Segen in diesem Spiel ausgerüstet hat. Eine Vorbereitung für diesen Kampf, der bevorsteht. Und für mich war immer, als ich Christ geworden bin, da mit 23 Jahren und mit meinem Bruder, wir waren in der Gemeinde auch gewesen, da wurde auch am Schluss, wie auch hier, der Segen gesprochen. Und für uns war das immer so diese Assoziation, jetzt werden wir nochmal gestärkt für die Woche, so ein Segens-Buff-Verstärkung. Aber es war eine Vorbereitung für uns, so haben wir das damals wahrgenommen. Ne? So, jetzt stellen wir uns hin und der Pastor gibt uns diesen göttlichen Segen weiter, der uns vorbereitet, ausrüstet für diesen Kampf, der uns in dieser Woche erwartet, der uns da begegnet. Aber was passiert eigentlich beim Segnen? Also wir haben jetzt hier gerade Kinder gesegnet auch. Ne? Jedes Mal nach dem Gottesdienst wird hier auch ein Segen gesprochen. Was bedeutet Segen? Wir haben danach nicht +10 auf alle Werte oder haben irgendwie Vorteil bei Rettungswürfen. Was passiert beim Segnen? Und Segen ist erstmal, wie ich das am Anfang gesagt habe, etwas, was von Gott kommt. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine besondere Person war jetzt hier vorne, die Kinder segnen konnte. Das kann jeder von euch auch. Das ist etwas, was ich von Gott aus weitergegeben habe, das nicht von mir kommt. Ich habe mich heute Morgen nicht irgendwie hingesetzt und mich irgendwie bereit gemacht dafür, um diesen Segen zu sammeln, um ihn dann weiterzugeben, sondern das ist etwas, was von Gott kommt, was er in seinem Wort auch verspricht, was wir weitergeben. Und ein ganz bekannter Segen, den man eigentlich so kennt, ist der Aaron-Segen. Ich lese ihn einmal vor. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Kennt jeder von uns, oder? Den Segen, das ist so ein typischer Segen, so dieser. Und das war der Aaron-Segen, heißt das, weil Gott Aaron gesagt hat, er soll dieses, oder die Priester sollen diesen Segen zu dem Volk zusprechen. Das heißt, es war ein Segen, den die Priester dem Israeliten weitergegeben haben dann. Und wir lesen auch in der Bibel ganz viel, wo Gott persönlich Menschen segnet. Aber auch er segnet zum Beispiel auch seine Schöpfung. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, am siebten Tage ruhte Gott und Gott segnete den siebten Tag. Und im Neuen Testament vor allem die Stelle, wo Jesus die Kinder segnet. Lese ich einmal vor aus Markus Evangelium 10, ab Vers 16. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also es war etwas, was Jesus auch den Kindern weitergegeben hat. Ne? Wir sehen lesen ganz viele verschiedene Dinge, wo einmal Gott Menschen segnet, wo Menschen Menschen segnet, wo Gott das Volk segnet, Gott die Schöpfung segnet, Jesus Kinder segnet. Und jetzt die Frage, wer kann überhaupt segnen? Habe ich am Anfang schon ein bisschen gesagt so. Jeder von uns kann segnen. Sogar noch einen Schritt weiter. Jesus sagt in der Bergpredigt, Lukas 6, Vers 27 und 28, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Bis dahin schon herausfordernd genug. Ja, wir sollen nicht einfach nur irgendwie mit ihnen klarkommen, sondern wir sollen sie auch noch lieben, die, die uns hassen. Aber Vers 28, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Also wir sollen sogar nicht nur unsere Feinde lieben, sondern wir sollen sie sogar segnen. Wir sollen sogar unseren Feinden diesen göttlichen Segen weitergeben. Petrus geht noch einen Schritt weiter. Petrus sagt sogar, dass nicht jeder von uns segnen kann und soll, sondern dass wir dazu berufen sind, zu segnen. 1. Petrus 3, Verse 8 und 9. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Und hier der Kontext ist hier, Petrus schreibt das an eine Gemeinde. Der Text hat es ein bisschen schon gesagt, Glaubensgeschwister. Also, da ist eine Situation gesagt, Menschen, die, sagen wir mal, in der gleichen Gemeinde sind oder Glaubensgeschwister, auch Kinder Gottes sind, ja, mit denen wir vielleicht nicht so klarkommen. Also er sagt ja sogar, hey, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Das heißt, es wurde da anscheinend sogar getan, sondern segnet euch gegenseitig, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr dann Segen erbt. Und Segen ist erstmal dieses etwas Gutes zusprechen. Das, was ich bei den Kindern getan habe. Ja, also ich habe gesagt, ich segne dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe ihnen etwas zugesprochen. Ich habe etwas über sie ausgesprochen. Und das ist auch die Bedeutung im Lateinischen von segnen, benedictio. Es bedeutet eigentlich so diese Übersetzung, etwas Gutes zusprechen. Das bedeutet segnen. Und was bedeutet jetzt Gutes zusprechen? Zum Beispiel zu sagen, hey Basti, heute Morgen siehst du einfach gut aus. Ich finde das T-Shirt steht dir gut. Toll. Oder hey, wenn jemand irgendwie Sorgen hat oder dem geht's nicht gut, zu sagen, ja, alles gut, das wird schon wieder. Ja, keine Sorge, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ist das Segnen? Oder positiv Speaking oder Motivation Speech zu sagen, jeden Morgen im Spiegel, wenn ich sage dann, Gerrit, du bist hübsch. Du schaffst das. Der Markus lacht. Alles klar. Ich lache auch oft, wenn ich das höre, aber. Aber zu sagen so, ja, du bist erfolgreich. Du kannst es, ja. Da ist was Wahres dran. Aber ist das Segnen, wenn ich das jeden Morgen zu mir mache? Mach es nur. Just do it. Du schaffst das. Du bist erfolgreich, klug und attraktiv. Jawohl. Aber es geht darum, göttliche Wahrheiten über uns auszusprechen, uns gegenseitig göttliche Wahrheiten zuzusprechen. Das ist, was Segen ist. Segen bedeutet nicht einfach zu sagen, wenn ich zu ein Kind segne und sage, ja, aus dir wird schon was, ja, sondern etwas Göttliches, eine Wahrheit über dieses Kind auszusprechen. Und das ist was ganz Entscheidendes, denn Noch nie war Wahrheit so wichtig wie in unserer heutigen Zeit. Denn unser Kampf mit dem Teufel ist zuallererst ein Kampf um die Befreiung unseres Denkens aus dem Gefängnis der Lüge mit der Waffe der Freiheit. Das mal so ein Zitat. So, das ist dieser Kampf, diese Befreiung unseres Denkens, ja, aus dem Gefängnis der Lüge, in dem wir leben. Und Petrus nennt sogar den Teufel oder vergleicht ihn mit einem brüllenden Löwen, der herumläuft auf der Suche nach seinem Opfer, das er verschlingen kann. Und seine Waffe ist die Lüge. Er wird sogar von Jesus als der Vater der Lüge genannt. Und um klarzustellen, wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert und da haben wir nochmal gesagt, so diese Schöpfung wurde hergestellt, Karfreitag. Der Kampf ist gekämpft, ja, der Sieg. Jesus hat gesiegt, Jesus hat den Tod, Jesus hat den Teufel besiegt. Ja, das klarzustellen. Aber der Teufel möchte nicht, dass wir diese Wahrheit oder diesen Sieg realisieren und an diesen Sieg glauben. Er möchte nicht, dass wir das, was Gott in unsere Identität reingelegt hat, in uns als Person reingelegt hat, er möchte nicht, dass wir das erfahren und entdecken und verstehen, was das bedeutet, was für ein Potenzial in uns drin ist. Und was ist Wahrheit? Die Frage, die Pontius Pilatus auch gestellt hat, was ist Wahrheit? Und damals, so aktuell wie heute fragen wir uns auch mit Fake News durch das Internet, wo es so leicht ist, Nachrichten weiterzugeben, wo es anscheinend die Wahrheit ist, wo jemand sagt, das habe ich gelesen. Was bedeutet Wahrheit? Kann das jemand beantworten? Ich würde ganz platt beantworten und sagen, Wahrheit ist Realität. Also Wahrheit ist, dass, wir nehmen den Stuhl wieder, dass dieser Stuhl mich aushält, wenn ich mich da drauf setze. Das ist die Realität. Die Wahrheit ist, dass dieser Notenständer schwarz ist. Das ist die Wahrheit, weil es die Realität ist. Da kann jetzt irgendjemand kommen und sagen, der ist rot. Kann ich sagen, nein, der ist schwarz. Und ein kleiner Fakt am Rande, die Washington Post schätzt 214 falsche oder irreführende Behauptungen Trumps in seinem ersten Jahr. Das wären 5,9 Falschaussagen pro Tag. Das ist nur eine, also ich will nicht politisch werden, ne? Ist egal, die andere Seite ist genauso falsch, viele Falschaussagen, aber das ist schon ein Fakt, der schon irgendwie ziemlich krass ist, wo während dem Wahlkampf mal eine Wählerin gefragt wurde, da kann man eigentlich jede Seite nehmen, ob jetzt Trump oder die andere Seite, aber sie wurde gefragt, ob sie denn weiß, dass das, was die Person da vorne sagt, gar nicht stimmt, dass sie das gar nicht einhalten kann, dass die Person da vorne lügt. Und da hat die Wählerin gesagt, ja, das weiß ich, aber die anderen lügen doch genauso. So, wenn alle lügen, ist Lügen okay. Und das ist der Punkt. Die Leute wissen das in der Politik. Und wir bewegen uns genau in die gleiche Richtung. Aber wo sie wissen, dass sie lügen, aber wenn alle lügen, ist Lügen okay. Was ist Wahrheit? Was Pontius Pilatus schon gefragt hat, so, wo Jesus sich offenbart und sagt, ich bin die Wahrheit. Pontius Pilatus fragt so, was ist Wahrheit? Und wir als Menschen, als menschliche Lebewesen sind Geschöpfe, die sich etwas vorstellen können. Ich weiß nicht, ich gehe stark davon aus, dass wir das einzige Lebewesen sind, die so etwas können. Wir können in die Zukunft planen, ja, wir können uns aber auch Dinge vorstellen, wir können kreativ sein, ja, und wir haben zum Beispiel auch eine Fantasie. Ja, die ganze Filmindustrie baut auf Fantasie auf, ne? Und das ist auch was Gutes und was Schönes, ne, wenn man ein schönes Buch oder so eintauchen darf. Aber wir können uns nicht nur Dinge vorstellen, sondern wir können auch an vorgestellte Dinge dran glauben. Wir können dran glauben, dass es Einhörner gibt. Wir können dran glauben, dass es Loch Ness gibt, dass es Yeti gibt. Wir können uns Dinge vorstellen und wir können auch an diese Dinge glauben. An Dinge, die es nicht gibt. Aber nicht nur an so offensichtliche Dinge, sondern Dinge, die etwas mit unserer Identität zu tun haben. Ja. Und was der so offensichtliche Dinge ist, ja klar, ich würde jetzt mal sagen, dass wir d'accord gehen und sagen, Einhörner nach dem heutigen Stand gibt es jetzt nicht. Hoffentlich. Also, ja? Das sind ja so offensichtliche Dinge. Aber der Teufel möchte nicht, dass wir an Einhörner glauben, möchte nicht, dass wir an Kobolde glauben, sondern er gibt uns die 95-prozentige Wahrheit und die 5-prozentige Lügen. Er möchte, dass wir an Geschichten glauben, die zu 95% wahr sind. Nicht irgendwie zu 10% oder 20%, sondern 95%, diese 5% Falschaussage und Lüge. Und das sehen wir am Anfang in der Bibel schon, im Garten Eden, nach der Schöpfungsgeschichte. Garten Eden, Adam und Eva werden geschaffen, werden in diesen Garten gestellt. Gott sagt ihnen, sie dürfen von allen Bäumen essen, außer von diesen in der Mitte. Und dann kommt die Schlange. Und ich lese vor 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Also das sagt er erstmal. Das ist erstmal, was er zu der Frau sagt. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Satan, also der Teufel, nimmt den positiv gebildeten Satz von Gott, den lese ich schon mal vor, 1. Mose 2, Vers 16, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nach Belieben essen. Und er paraphrasiert diesen positiv gebildeten Satz negativ und sagt, hat er wirklich gesagt, dass ihr von keinen dieser Bäume essen dürft? Also was erstmal eine Falschaussage ist, ja? Und wo Eva auch antwortet und Eva sagt, da sagt die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von diesem in der Mitte. Der Teufel kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, erstmal das Zweifeln an Gottes Wort, dass ihr von keinem dieser Bäume essen dürft, das wo die Schlange Eva schon mal zweifeln lässt an Gottes Wort. Und Eva sagt, hä doch, wir essen von allen Bäumen, außer von dem in der Mitte. Weil dann sterben wir, wenn wir davon essen. Und dann antwortet die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Also er legt das Fundament des Zweifelns, um dann diese eine Lüge reinzubringen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir sündigen. Wir sündigen, weil wir eine Lüge darüber glauben, was uns glücklich machen wird. Oder wie ein Jesuitenmönch gesagt hat, die Definition von Sünde sagt er, die Weigerung zu glauben, dass Gott mein tiefstes Glück will. Also eine Wahrheit nicht zu glauben, das verleitet uns zur Sünde. Oder Wahrheiten nicht zu glauben oder eine Lüge zu glauben. Und ich finde es schön, wie John McCormack das in einem Buch beschreibt, trügerische Ideen, die verkehrte Wünsche stimulieren, die in einer sündigen Gesellschaft zur Norm werden. Also trügerische Ideen, ja, die verkehrte Wünsche stimulieren, die in einer sündigen Gesellschaft zur Norm werden. Die Dinge, die in unserer Gesellschaft, in unserer Welt normal sind, würde ich mal als Norm sind, die aber trügerische Bedürfnisse stimulieren oder trügerische Wünsche stimulieren. Ich nehme ein Beispiel, Pornografie zu schauen ist doch total normal. Das macht doch jeder. Und dann das durch John McCormacks Definition, etwas Menschenverachtendes, Beziehungszerstörendes stimuliert verkehrte Wünsche in uns, Menschen beim Sex zu beobachten und das wird zu einer Norm in unserer Gesellschaft. Es stimuliert irreführende Wünsche in uns. Und das sind Lügen, die unsere Identität nachhaltig verletzen. Die Lüge, schön und schlank zu sein. Ja. Und ich fand es, vor ein paar Jahren kam ein Buch von Louis Giglio raus mit dem Titel Am Tisch des guten Hirten. Der deutsche Titel ist nicht so schön wie der englische. Im Englischen heißt Don't give the enemy a seat at your table. Gib den Feind keinen Platz an deinem Tisch. Und da geht er genau darauf ein. Er nimmt das Bild vom Psalm 23. ja, wo David schreibt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und David schreibt in diesem Psalm, er nimmt das Bild von Offenbarung 21, also das, wenn wir im Himmel sind, das, wenn die Schöpfung vollendet ist, ja, wenn wir bei Gott sein werden, das ist dieser Zustand, wo wir mit Gott an einem Tisch sitzen werden. Und Tisch oder am Tisch wird meistens gegessen und beim Essen ist Gemeinschaft und bei Gemeinschaft reden wir auch miteinander, ja? Also wir tauschen uns auch aus. Und an dieser Tischgemeinschaft, die David da aufzeigt mit Gott, das ist ein Tisch für zwei Personen, für dich und für Gott. Da sitzt du mit Gott an diesem Tisch und ihr esst und habt Gemeinschaft und redet miteinander. Und bei diesen Gesprächen spricht Gott mit euch. Und Gott sagt dir zum Beispiel Dinge. Er redet zu dir mit seiner Wahrheit. Er sagt zum Beispiel, dass er dich perfekt gemacht hat. Er sagt dir, dass du genug bist, dass du schön bist, fähig bist, wertvoll, würdig, heilig und gerecht. Das sind Dinge, die Gott dir an diesem Tisch zuspricht. In diesem Tisch, der für zwei Personen ist. Aber wie schnell sind wir dabei, an diesem Tisch, der eigentlich gedacht ist, nur für zwei Menschen, noch eine Person dran zu setzen. Noch eine Person einzuladen, nämlich die Lüge. Die Lüge des Vergleichens. Du bist genug, du bist wertvoll und dann die Lüge des Vergleichens. Warum verdient der mehr Geld als ich? Warum kann er sich ein Haus leisten? Warum bin ich immer krank und der immer gesund? Warum muss ich so etwas Schlimmes erleiden und der Person geht's immer gut? Thema des Vergleichens. Ja, und wie machen wir, das hat mir einer anderen Predigt, wie machen wir etwas Einzigartiges kaputt? Du bist einzigartig, einzigartig und wertvoll. Wir machen diese Einzigartigkeit kaputt, indem wir anfangen, es mit etwas anderem zu vergleichen. Denn dann wird es nicht mehr einzigartig sein, sondern ich fange es ja an, mit etwas zu vergleichen. Lüge der Wertlosigkeit, die lasse ich an den Tisch. Ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Und wo Gott aber an diesem Tisch sagt, du bist wertvoll. Du kannst was. Die Lüge, alle hassen mich. Keiner liebt mich. Alle sind gegen mich. Oder die Lüge, es gibt keinen Ausweg mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr. Warum lebe ich überhaupt noch? Und das sind ein paar Lügen, die wir vielleicht so an diesen Tisch dran lassen, der eigentlich gedacht ist für zwei Menschen. Der Tisch ist gedacht für dich und für Gott. Dass Gott dir Wahrheiten zuspricht. Was sind deine Lügen, die du da dran lässt? Und unsere Zeit ist nicht gerade fördernd für diese Wahrheit, für die wir kämpfen. Zeiten von sozialen Medien, wo wir, ja, vielleicht hast du das auch schon mal, wo du Instagram zumachst und ein schlechtes Gefühl hast und denkst dir so, warum geht's allen Menschen besser als mir? Warum erfahren die so viel Gutes und ich nicht? Wo wir anfangen uns zu vergleichen und diese Lüge an diesen Tisch lassen. Das Wichtigste, das Erste und Wichtigste ist dabei, diese Lügen zu entlarven. Das ist der erste Schritt. Und dann unser Herz füllen mit göttlicher Wahrheit. Und ich möchte jetzt ein paar Dinge vorlesen, die in Gottes Wort stehen, die in der Bibel drinstehen, die mir gelten, die aber auch dir gelten, also die uns gelten, ja, die Gott dir an diesem Tisch zusprechen möchte. Ja. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, Miterbe von Christus. Wir sind erwählt und berufen. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind heilig und gerecht. Durch Christus sind wir mit Gott versöhnt. Du bist ein Meisterstück. Du bist ein Auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Und das sind Wahrheiten, die wir uns gegenseitig zusprechen können. Das ist Segnen. Segnen bedeutet, eine göttliche Wahrheit zu nehmen, was Gott über dich oder über uns Menschen spricht und uns die gegenseitig zuzusagen. Und das ist etwas, was wir keinen besonderen Gottesdienst dafür brauchen, sondern das können wir einfach so machen. Wir können das machen, wo wir möchten. Wir hatten auf der Bibelschule in Wien, das hatte ich das eine Zeit lang mit einem Freund, wo wir einfach angefangen haben, in den Pausen irgendwelche Menschen zu segnen. Und haben sie angesprochen und haben gesagt, hey, darf ich dich segnen? Und dann sind wir mit denen in den Klassenraum gegangen und haben diese Person einfach gesegnet. Wir haben ihnen göttliche Wahrheiten zugesprochen. Wir haben sie ausgerüstet für diesen Kampf, den wir kämpfen. in dieser Welt, in der wir leben. Und dazu möchte ich uns als Gemeinde herausfordern und ermutigen, dass wir da wirklich eine Kultur entwickeln, wo wir uns gegenseitig segnen. Wir brauchen nicht immer die krassen Gebetsanliegen, wo irgendwas passiert ist oder wir Kraft brauchen, sondern wir dürfen uns auch einfach da, wo wir sind, mit diesen Dingen, die uns beschäftigen, uns einfach segnen lassen. Das, was jeder von uns kann. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns mündig machst, um das zu tun. Ich danke dir dafür, dass wir uns segnen dürfen und uns diese göttlichen Wahrheiten, die du über uns sprichst, du hast uns in deinem Ebenbild geschaffen. Du hast uns perfekt gemacht, auch wenn wir manchmal in den Spiegel schauen und es vielleicht nicht sehen und nicht sehen können, dass wir perfekt sind, dass wir schön sind, dass du etwas in uns reingelegt hast, dass du einen Plan mit unserem Leben hast. Boah, und das ist so viel Potenzial, das du uns reingesetzt hast. Und ich bete wirklich, dass wir das erleben und erfahren dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns in diesen Fragen, in dieser Herausforderung begegnest. Ich bitte dich darum, dass wir eine Gemeinde werden, dass wir Menschen werden, die uns gegenseitig segnen, um diesen Segen zu erben. Und das, was wir Gutes erfahren hier, jeden Sonntag unterhalb der Woche mit unseren Glaubensgeschwistern, dass wir diesen Segen, den wir erfahren, auch weitergeben können an unsere Geschwister, an unsere Arbeitskollegen, an unsere Familien, ja, dass wir diesen Segen nach Siegen oder in unsere Familien, wohin auch immer, in diese Gesellschaft, in diese Welt bringen dürfen, um einen Unterschied zu machen. Ja, unser Ziel ist, wir lieben dich, Jesus, wir wollen deinen Namen verehren, wir wollen dich preisen und loben, wir wollen, dass du groß wirst in dieser Stadt. Wir beten darum, und ich bitte dich darum, um einen geistlichen Aufbruch in Siegen, einen neuen Aufbruch, wo wir neu erfahren dürfen, deine Gnade, deine Liebe, was es bedeutet auch, was du in uns reingelegt hast. Boah, ich bete wirklich, dass dieses Band des Friedens uns allen Gemeinden und Kirchen hier zusammenhält, wo wir eine Einheit werden, um eine Veränderung zu schaffen, einen geistlichen Aufbruch, der von dir kommt, von deinem Heiligen Geist. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Dafür danke ich, Jesus. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.